Auf jeden Fall der Einfluss von Foucault auf den ganzen Diskurs, der um diesen Zusammenhang kreist, ist enorm und ich würde sagen absolut entscheidend. Auch diejenigen, die so tun, als ob sie keine Foucaultianer sind, sind es eigentlich allein durch den Sprachgebrauch. Also sein Sprachgebrauch ist dermaßen im guten Sinne der heutige Diskurs infiziert, dass man diese Bazille sozusagen des Foucaultismus überall entdeckt. Und Foucault ist eben der Autor, der so eine gewisse Gemeinsamkeit, ja, nicht wahr, eine Gemeinsamkeit des Diskurses bildet, für das Artikulieren sehr unterschiedliche Positionen. Das heißt, fast alle berufen sich auf Foucault oder wie gesagt gebrauchen die Versatzstücke aus dem Foucaultschen Diskurs oder benutzen die Terminologie der Foucaultschen Theorie. Und so ist Foucault derjenige, der eine gewisse Einheit des diskursiven Feldes geschaffen hat, indem diese Problematik überhaupt sprachlich angegangen und von allen Seiten diskutiert werden könnte. Nun, das Thema seines Werkes ist eigentlich eben dieses da, das heißt, wie solche Sprachfelder überhaupt entstehen. Ja, das ist eine Fragestellung. Es ist interessant, dass er das auch geschaffen hat, was er praktisch, was er theoretisch reflektiert hat in erster Linie. Und ich möchte anfangen mit dem Buch, das als das schwierigste Buch von Foucault gilt. Eigentlich der einzige Versuch, der er unternommen hat, seine Methode systematisch darzustellen, ohne sie mit den historischen und praktischen empirischen Inhalten zu füllen. Das ist eben Archäologie des Wissens und wurde auf Französisch publiziert, 1969, nachdem schon zumindest zwei entscheidend wichtige Bücher, also die wichtigsten vielleicht Bücher von Foucault publiziert worden sind. Das heißt, Histoire de la Folie à l'âge classique, Geschichte des Wahnsinns im Zeitalter der Klassik und im klassischen Zeitalter, und Le Moyen Chose. Das ist die Ordnung der Dinge, ja, ich traf durch. Leider habe ich nicht die deutsche Übersetzung dummerweise dabei, und so, oder auch die französische Original, sondern etwas dazwischen, nämlich die englische Übersetzung. Die werde ich benutzen. Das Thema des Wahnsinns war absolut entscheidend. Für Foucault hat damit angefangen, ja, die Geschichte des Wahnsinns. Und das war eine sehr unerwartete Fragestellung, sehr provokative Fragestellung. Der war auf Anhieb berühmt geworden damit, weil diese Zeit, also 17., 18., 18. Ja, 16., 17., 18., also diese Zeit, das war die Zeit der Lumière, das war die Zeit der Vernunft, das war die Zeit, die im Grunde mit der Durchsetzung der modernen Aufklärung und des vernünftigen Denkens immer assoziiert wurde. Jetzt, wenn man überhaupt nach dieser Zeit gefragt hat, hat man nach der Formierung der Bedingungen und die Diskurse gefragt, die als aufklärerische Diskurse dann sich durchgesetzt haben. Und diese auch gestellt in den Zusammenhang mit der Französischen Revolution, politischen Geschehnissen damaliger Zeit, auch vielleicht mit der Ökonomie damaliger Zeit. Das war auch modisch irgendwie, so, gerade um die Zeit, 50er, 60er Jahre. Nun, Foucault hat eine interessante Entscheidung getroffen, die ihn, wie gesagt, auf Anhieb berühmt gemacht hat. Er hat nach dem Wahnsinn, nach der Unvernunft gefragt. Und zwar in der Unvernunft dieser Zeit. Das heißt, wenn man über die Vernunft spricht, wenn man die Vernunft einführt, wenn das Vernünftige mit dem Menschlichen gleichsetzt, dann wie ist es mit der Unvernunft? Ja? Was wird dabei ausgeschlossen, was wird dabei weggelassen? Wie definiert man die Opposition zu dem, was Vernunft ist, die Elbe hat? Ja, wie grenzt man das Vernünftige vom Unvernünftigen ab? Das ist eher zunächst einmal eine philosophische Frage und Foucault thematisiert ja auch nicht wahr, die Problematik des Cogito, die Problematik der reinen Vernunft, die Problematik des denkenden Subjekts, wie es positioniert wurde und definiert wurde in dieser Zeit der frühen Aufklärung. Und die Formierung der wissenschaftlichen Begrifflichkeit ja auch. Und hat eben ständig versucht, nach dem anderen diese Vernunft zu fragen. Das heißt danach, was die Vernunft bedrohen könnte. Und das ist der Wahnsinn. Also Wahnsinn ist der eben das, was Vernunft bedroht. Nun, es ist sozusagen eine theoretische Fragestellung, die ja aber nur deswegen so einen Sprengstoff hat, so eine durchschlagende Wirkung gehabt hat, weil sie eine sehr, sehr starke politische Komponente hat. Und zwar, inwieweit sind, sagen wir, die Menschenrechte, inwieweit ist die Positionierung des Menschen überhaupt gleichzusetzen mit seiner Fähigkeit, vernünftig zu sein. Und metaphysisch gesehen, also in der Tradition, die mit Platon und mit, sagen wir, Aristoteles beginnt und dann über die Kirchenväter geht und dann bis zu Descartes und weiter, ist der Mensch ein vernünftiges Tier, ja, einmal oder zweimal. Das ist die Definition des Menschen, das ist die Definition des Humanen im Menschen. Gut, was ist aber ein nicht vernünftiges Tier? Ja, ein nicht vernünftiges Tier ist bloß Tier, sagen wir so. Das heißt, der Mensch, der nicht vernünftig ist, in sich die Vernunft nicht verkörpert, ist aus dieser Perspektive gesehen wie ein Tier. Auch wie ein Tier zu behandeln, ja, unter Umständen. Und auch in der Aberkennung der Menschenrechte. Ja, dem Wahnsinnigen werden Menschenrechte aberkannt. Er ist kein Subjekt, wird nicht als Subjekt der eigenen Entscheidungen anerkannt. Er wird auch nicht als Citoyen, als Bürger anerkannt, in einer durch eine vernünftige Verfassung bestimmten Staat. Das ist die eine Dimension. Wobei es also absolut entscheidend wird, wie die Grenze zwischen der Vernunft und Unvernunft auch politisch verläuft. Um sozusagen an die Diskussionen etwas früherer Zeit zu erinnern, die ja aber wichtig hier auch sind für Foucault. Ich erinnere Sie an die Romane von Zola. Zum Beispiel, ja, die sehr geläufig waren und in denen das Proletariat als Tier beschrieben wurde, sozusagen eine Ansammlung der Menschen ohne Vernunft. Ja, die nur von den Triebkräften, elementaren Naturkräften und Triebkräften geleitet sind. Es gibt ja bei ihm eine große Reihe der Romane, die das Tierische im Menschen und gerade im proletarischen Menschen thematisieren. Und diese Romane haben auch sehr großen Eindruck gemacht auf die französische Soziologie Ende des 19. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende, bis Le Bon und so weiter, in den 20er, 30er Jahren, die alle thematisiert haben, dieses unvernünftig Tierhafte im Menschen und vor allem im proletarischen Menschen. Und dann kommt noch eine zweite Phase, da sind, sagen wir, nicht-europäische Völker, die in, sagen wir, einem tierischen Zustand gelebt haben, nach wie vor leben. Sind sie überhaupt Menschen? Sind sie imstande, Menschenrechte auszuüben, müssen ihnen Menschenrechte gewährt werden. Die politische Dimension der Frage ergibt sich schon daraus, dass die Aufklärer im Grunde Imperialisten waren, zumindest die sozusagen Tradition, die aus der Aufklärerischen herausgegangen ist, die ist ja schon ziemlich imperialistisch gewesen. Im weitesten Sinne wurden sozusagen diesen Völker die direkte Aberkannte der zweite, also die dritte Dimension, das waren sicherlich die totalitären Erfahrungen der 30er, 40er Jahre auf den beiden Seiten des Problems. Auf der einen Seite gerade in Nazi-Deutschland, und das war sozusagen ein Paradebeispiel, wurden die Wahnsinnige sozusagen als unwertes Leben bis zur Vernichtung ausgegrenzt. Auf der anderen Seite wurden die Regime selbst verstanden, von den Sieger zum Beispiel, die Siegermächte, als Regime der Barbarei, der Rückkehr in die historische Umformung grundsätzlich. Als wahnsinnige Staaten sozusagen, wie wir jetzt über Irak gesagt haben, Rockstate, irgendwas, im Grunde kriminelle oder wahnsinnige Staaten, die ihre Menschenrechte auch verwehrt haben. Das sind sozusagen zumindest drei Linien der Unterscheidung zwischen Vernunft und Unvernunft, und sie sind eben hochpolitisch, weil sie darüber entscheiden, inwieweit der einzelne Mensch und der einzelne Staat sich als berechtigt zeigt, sozusagen an der Gestaltung der Geschichte, an der Gestaltung der politischen Zeit teilzunehmen. Diese Verbindung also zwischen dem Denken der Aufklärung und der Politik der Aufklärung, ja, und gleichzeitig die Fragestellung, die Infragestellung beider, das war sozusagen die Sprengkraft des Buches. Und das zweite Buch, davon werden wir noch hören, ist Le Mot des Choses, also die Ordnung der Dinge. Das ist sozusagen eine Periodisierung der europäischen Geschichte, eine Kulturperiodisierung der europäischen Geschichte, die ja auch unter dem Aspekt dessen behandelt wurde, was jeweilige Periode diese Geschichte ausgeschlossen hat. Das heißt, die Geschichte wurde nicht aus der Position der Formation des Zustandekommens, sozusagen eine siegreiche Formation, beschrieben, sondern er wurde eben die Schattenseite beachtet, die Seite dessen, was ausgeschlossen ist. Und diese Bücher war so ein immenser Erfolg, die beiden Bücher waren so ein immenser Erfolg. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren die logischen Argumente, die methodologischen Argumente und die historischen Argumente, die empirischen Argumente, so verstrickt ineinander, dass man das Gefühl hatte, das sind brillante Bücher, aber das sind sozusagen, das ist keine historische Methode. Ja. Und Foucault war systematisch vorgeworfen, in der Zeit eigentlich keine Methode zu haben, sozusagen eine Methode zu suggerieren, aber keine zu haben. Und diese Archäologie des Wissens, das war die Antwort auf diese Anschuldigung und der Versuch, diese Methode zu formulieren, relativ trocken. Und ich möchte eben diesen Versuch jetzt darstellen. Als Einführung und dann erst übergehen zu seinen inhaltlichen Büchern. Nun, Foucault beginnt damit, dass er etwas sagt, was im Grunde äußerst problematisch klingt, wenn man gewisse Voraussetzungen seines Denkens oder damaligen Denkens insgesamt nicht teilt. Und die zu verstehen sind aus einer folgenden Fragestellung. Man hatte damals eine Kontroverse zwischen auf der einen Seite hermeneutisch-existenzialistischer Denkweise in verschiedensten Schattierungen. Es ging also darum, dass das Leben ein Werden ist. Ein Werden, Im Zentrum dieses Werden steht das Subjekt dieses Werdens, der durch seine Taten und durch seine Worte und seine Gedanken und seine kreative Anstrengungen, seine Erfahrungen die Kultur voranbringt, ja? Die Kultur schafft. Das heißt, die Kultur ist das, was übrig bleibt im Grunde nach einer solchen Schaffensanstrengung. Ja? Das Buch ist das, was übergeblieben ist, nachdem Denker etwas gedacht hat, sich angestrengt hat, versucht hat, zur Sprache zu bringen. Und das gelangt ihm vielleicht bis zu einem gewissen Grad, vielleicht bis zu einem gewissen Grad nicht. Auf jeden Fall, um das zu verstehen, was im Buche steht, muss man sich die Frage stellen, was hat der Autor dabei gedacht, als er dieses Buch geschrieben hat. Ja, das ist ja eine traditionelle idealistische, eine traditionelle hermeneutische und auch eigentlich existenzialistische Frage. Auch eine psychoanalytische Frage, wenn man will. Ja. Man kann ja sagen, nicht was Autor dabei gedacht hat, sondern was die grausame Mutter des Autors mit ihm gemacht hat in seiner früheren Kindheit, an die er nicht mehr erinnert, dass er so ein Buch geschrieben hat. Ja. Das ist eine Fragestellung, die scheinbar von der Frage sich unterscheidet, was hat er dabei gedacht. Die unterscheiden sich aber nicht grundsätzlich, weil in beiden Fällen haben wir mit dem klassischen Idealismus zu tun oder mit der Psychoanalyse zu tun. Wenn wir nach dem Inhalt fragen eines Textes oder eines Bildes oder eines Kulturphänomens, die Frage nach dem Schicksal des Individuums, das dieses Artefakt geschaffen hat. Was war sozusagen plus diese Methode, was war minus diese Methode? Plus diese Methode war ihre dynamische Qualität. Ja? Das heißt, das Subjekt ist von Anfang an etwas Dynamisches und damit etwas Historisches. Das Subjekt ist, wie Heidegger sagt, ja, ich war immer in die Zukunft gerichtet, immer verbindet diese Zukunft mit der Vergangenheit, es ist immer im Übergang, es ist immer in der Bewegung. Also scheint es plausibel zu sein, historisch zu denken, wenn wir über die Subjektivität denken. Ja, indem wir das Objekt als etwas verstehen, was in der Zeit stattfindet, ist es plausibel, sozusagen so Dinge zu erklären. Auf der anderen Seite, minus, war die verhängnisvolle Frage, woher kann ich ja eigentlich wissen, was der Mann sich dabei gedacht hat, ja, sozusagen. Ja. Das heißt, ich habe einen Text, der Mensch ist tot oder abwesend, lebt in einer anderen Stadt. Ich kann vielleicht fragen, mit jemandem ein Gespräch führen, ein hermeneutisches Gespräch oder ein psychoanalytisches Gespräch, egal. Ich kann versuchen, dieses Gespräch auch imaginär zu führen, sozusagen, interpretativ zu führen, also ohne seine Beteiligung. Irgendwelche Einsichten kriege ich ja vielleicht dabei, vielleicht auch nicht. Aber sie haben insgesamt weniger Überzeugungskraft als das Buch selbst. Ja, letztendlich kommt man wieder zurück auf den Text, weil der Text ist sozusagen eine physische Evidenz, die da liegt. Wobei alles andere sind nur die Vermutungen. Und so gab es und wurde verschärft in der Zeit sein Unbehagen in Bezug auf die hermeneutische, sozialistische, psychoanalytische Methode insgesamt, das heißt an jede Methode, die subjektorientiert ist. Und das Unbehagen hatte eben damit zu tun, dass man gesagt hat, man erklärt etwas, was vorliegt, was auf jeden Fall da ist, eben das Buch, und was eine gewisse Evidenz, eigene Evidenz hat, mittels dessen, was eben keine Evidenz hat, also bloße Vermutung ist. Ja, und es ist irgendwie implausibel. Das heißt, es gibt sozusagen bei dieser humanistischen Methode eine instinktiv plausible Seite und eine instinktiv unplausible Seite. Und diese Methode wurde dann entgegengesetzt nach einer jahrzehntelangen Entwicklung, die ja bei Saussure ihren Ausgangspunkt genommen hat. Die strukturalistische Methode, Die strukturalistische Methode bestand darin, dass man gesagt hat, das, was man schreibt, ist nicht der Ausdruck dessen, was er denkt, in erster Linie, sondern das, was man schreibt, ist in erster Linie der Ausdruck dessen, wie die Sprache funktioniert, sie hat benutzt. Und die Sprache ist etwas Subjektives. Ja, und es gibt ja ein berühmtes Beispiel, dass wenn man, also man kann jeweils jedes Buch als Beispiel nennen, dass wenn ein Affe, ich weiß nicht, 100.000 Jahre Schreibmaschinen benutzt, dann kommt ja irgendwann die Vietnamese raus oder Bibel oder was auch immer. Das heißt, wenn man die Sprache lange Zeit benutzt, da kommt ja alles raus. Das hat nicht nur Borges ja thematisiert in vielen seiner Erzählungen, kommt ja etwas raus, was diese Sprache überhaupt erzeugen kann, irgendwann. Ja? Und zwar unabhängig davon, ob der Mensch das denkt oder nicht denkt. Es gibt eine gewisse Kluft, es gibt eine gewisse Hiatus zwischen Denken und Sprechen. Es gibt einen gewissen Automatismus der Sprache. Und so war sozusagen die Idee, lassen wir sozusagen das Subjekt beiseite, forget it, versuchen wir, das anders anzugehen und einfach zu fragen, was in der Sprache generell möglich ist. Und aus den Bedingungen der Sprache versuchen wir dann ableiten, was de facto stattfindet. Okay. Das strukturalistische Versuch hat eine plausible Seite und eine unplausible Seite. Eine plausible Seite besteht darin, dass im Unterschied zu der subjektivistischen Philosophie oder zur Subjektphilosophie das Buch, zum Beispiel das Buch, ja, aber generell alles, wird erklärt, ausgehend von etwas, was die Menschen wirklich wissen, ja, das heißt die Sprache. Ja. Nicht, was sie vermuten, was der andere denkt, sondern was ihnen zu jeder Zeit zur Verfügung steht, als eine Dasein der Realität. Ja. Und das ist plausibel. Ja. Irgendwie, was geschrieben ist, muss auch sozusagen auch sprachlich in der Sprache gemacht wird, ja, sagen wir so, muss auch durch die Sprache erklärt werden. Es gibt aber genau auf der anderen Seite, und zwar auf der gleichen Seite, eine unplausible Dimension. Nämlich, wenn ich dieses Modell bis zu Ende denke, dann bedeutet es, und das ist sozusagen eine dazu gebrauchte klassische Formel, das ist die Ersetzung der Diachronizität durch die Synchronizität. Das heißt, ich beginne alle Texte, die in der Geschichte geschrieben worden sind, als die Texte zu betrachten, die zur gleichen Zeit geschrieben sind. Wenn ich sie als Instanzen der Sprache beschreibe, dann abstrahiere ich mir diese Bücher von der Zeit. Die Zeit liegt im Subjekt und nicht in der Sprache. Ich abstrahiere von dem Subjekt und man kann auch sagen, die Sprache ändert sich mit der Zeit. Ich war so. Altgriechische Sprache, jetzt dabei, ich weiß nicht, lateinische Sprache und jetzt ist die deutsche Sprache. Das ist kein Argument, das ist ein Falschargument. Weil die Bedeutungen, die ich rekonstruiere, sind die Bedeutungen nicht irgendwelcher Sprache, sondern meine Sprache hier und jetzt. Auch wenn ich mich frage, was die lateinische Sprache ist, was die griechische Sprache ist und so weiter, das sind nichts anderes als Ausdrücke und Projektionen meiner eigenen Sprache. Ich kann eine andere Sprache verstehen, nur indem sie, also sprachlich verstehen, nur indem sie einen Mechanismus haben, diese Sprache in meine eigene zu übersetzen. Das heißt, es gibt nicht viele Sprachen. Es gibt eine Sprache. Und das ist nicht irgendwelche Sprache, sondern es ist meine Sprache. Und so entsteht der Eindruck einer neuen Subjektivität, einer transzendentalen Subjektivität. Das heißt, es entsteht der Eindruck, dass alle Bücher in meiner Sprache geschrieben worden sind, alle Texte in meiner Sprache geschrieben worden sind, die ganze Kunst, die ganze Kultur ist in meiner Sprache entstanden, und zwar nicht nur generell in meiner Sprache, sondern hier und jetzt entstanden. Und das ist diese synchronisierende Geschichte, diese synchronisierende Diachronizität der Geschichte, der Abschaffung des temporellen Ablaufs der kulturellen Entwicklung, die ja Strukturalismus grundsätzlich vorgeworfen wurde. Das ist die Konstellation. Ja, das ist die Konstellation, in der Foucault war, zerrissen, ja, nicht wahr? Zwischen diesen zwei Möglichkeiten im Grunde, weil er geht mal in eine Richtung, mal in andere Richtung in seinen früheren Büchern. Und jetzt versucht er ein Modell herauszuarbeiten, die nur Vorteile hätte und keine Nachteile. Also die Verein könnte beide Pluspunkte und ausschließen würde beide Minuspunkte. Das heißt, das Subjekt musste weg, aber Synchronizität musste auch weg. Das heißt, es musste etwas sein, was pauschal, undifferenziert gesagt, die Sprache dazu bringt, in die Geschichte einzutreten, Diachronizität zu bekommen. Zwingend. Also das tut nicht von allein. Und da sind Gewalt und Macht, ja, in ihrer absoluten Ausgangspunkt. Das heißt, die Macht- und Gewalttheorie bei Foucault hat eine unglaubliche formale Funktion. Nur weil sie so eine formale Funktion hatte, weil sie absolut formal definiert wurde und nicht inhaltlich, hatte sie so eine unglaubliche Wirkung gemacht. Weil wir haben hier eine gewisse formale Figur, ich beschreibe jetzt, wie er das macht. Aber wir haben hier eine so weit getriebene, formale Definition dessen, was Gewalt und Macht ist, dass jede Art von Macht und jede Art von Gewaltausübung in diese Konstruktion im Grunde passt. Ja? Man kann sozusagen diese Konstruktion von Fall zu Fall frei übertragen, wegen ihrer absoluten Formalismus. Das ist der große Verdienst von Foucault. Ich versuche aber auch eine gewisse Kritik, indem ich zu zeigen versuche, dass so abstrakt ist es ja auch. Ja? Es gibt bei ihm gewisse inhaltliche Voraussetzungen, die das Ganze irgendwie letztendlich in Frage stellen. Aber auf jeden Fall ist zunächst einmal festzuhalten, dass für Foucault Gewalt und Macht ist eine strukturell und formell bestimmte Bedingung der historischen Existenz der Sprache. Das ist das, was Geschichte und Sprache in allgemeinsten Formen überhaupt verbindet. Nun, wie macht er das? Er macht das zunächst einmal eher unglaubwürdig. Also der glaubwürdige Teil kommt hier etwas später. Er beginnt damit, dass er sagt, naja, wenn wir Geschichte schreiben, es ist gut zu schreiben, die Geschichte der großen Dauer. Das war so eine Mode damals. Ja? Auch die ganze Geschichtsschreibung in Frankreich, L'École des Annales, das war so eine Geschichtsschreibung, die nicht mit Ereignissen operiert hat, sondern mit großen Perioden der Geschichte. Was macht das so irgendwie plausibel? Plausibel macht es, dass man sagt, eben nicht Ereignisse ändern sich und so weiter, sondern sagen wir, die Sprachen ändert sich. Ja, es war im Mittelalter eine Sprache und ab Mittelalter eine andere Sprache und so weiter. Ich habe schon erzählt, gesagt Ihnen, dass es nicht richtig ist. Also denkt man wirklich konsequent, kann so etwas nicht passieren. Wenn es so etwas passieren kann, wenn so etwas passieren könnte, dann wäre Folgendes möglich, dass so etwas wie ein quasi Subjekt entsteht. Das heißt, der Träger dieser Veränderung von Sprache zu Sprache. Man kann sagen, es war so derjenige und derjenige, das war so der absolute Geist. Da hat er mal so gesprochen, da hat er wenig gesprochen, oder anders gesprochen oder so. Da kommen wir dann zurück praktisch zu Hegel, dann auf den Wege. Wenn wir jetzt beginnen zu denken, dass die Sprachen sich mit der Zeit ändern, dann landen wir sozusagen beim nächsten Jahrhundert in den deutschen Realismus zurück. Das wollte er nicht. Also er beginnt damit, das klingt nicht so glaubwürdig, er merkt das, besteht darauf, dass es, und das ist das Wichtige, wichtig, dass es darauf besteht, das haben alle oberflächlichen Nachfolger übernommen, dass das Wichtigste dabei ist, die Diskontinuität der Entwicklung. Ja? Das heißt, es ist nicht wie bei Hegel, angeblich, ja. Eine kontinuierliche Entwicklung von einer Phase zu einer anderen Phase stattfindet, sondern eine diskontinuierliche durch einen Bruch, ja, wie eine geologische Verschiebung. Und bei Hegel ist es genauso sicherlich. Es ist eine dialektische Entwicklung und keine kontinuierliche. Da gibt es ja auch Bruch. Also, wenn Sie lesen 100 Mal, dass Foucault sich deswegen von Hegel unterscheidet, weil Hegel kontinuierlich denkt und Foucault diskontinuierlich, das kann man immer wieder lesen, das ist einfach unsinnig. Also das gibt es ja nicht. Erstens denkt Hegel diskontinuierlich und zweitens ist es völlig egal, ob ein Subjekt diskontinuierlich seine Sprachen ändert oder kontinuierlich, er bleibt ein Subjekt. Also er beginnt irgendwie unglaubwürdig. Er beginnt unglaubwürdig. Und das geht ein bisschen so unglaubwürdig, bis er sich irgendwie nicht fasst und sagt, ja, eben das Subjekt aber darf nicht sein. Das Subjekt darf nicht sein. Und dann kommt die Frage, die eben ich am Anfang gestellt habe. Wie schafft man eine gewisse Einheit oder wie eine Einheit? Das ist interessant. Foucault will Einheit haben. Und er nimmt gewisse Beispiele, die genial ausgewählt sind, ja, weil sie als absolute Beispiele bei ihnen gelten, aber Beispiele von nichts sind eigentlich. Er benutzt immer Sprachwissenschaft, Medizin, Biologie und Ökonomie als Beispiele. Und alles, was damit verwandt ist. Das heißt, weder Physik, noch Literaturwissenschaft. Weil Literaturwissenschaft gilt doch letztendlich nicht als Literatur, als Wissenschaft, ist zu weich und Mathematik und Physik eigentlich, obwohl er immer wieder versucht, auch Physik zu unterminieren, aber so glaubwürdig ist es ja nicht. Physik hat sozusagen, ist zu hart, ja, für diese Welt. Foucault ist ein guter Theoretiker für alles, was dazwischen liegt. Also irgendwie eben Medizin, Recht, Sprache und so weiter, damit befasst sich auch Plato. Ja, das ist so ein typischer Bereich für den Philosophen. Auf der einen Seite ist es irgendwie wissenschaftlich, ja, erfordert ein gewisser logischer Diskurs, logisch aufgebauten Diskurs. Also nicht Literatur. Auf der einen Seite, es hat nicht sozusagen diese Härte, dass der Philosoph nicht seine Meinungen einbringen kann unter Umständen. Also es ist eine Übergangs-, so eine mittlere Ebene der Kultur. Und es ist schon wahr, dass diese mittlere Ebene der Kultur sozusagen die Massen der Kultur eigentlich bildet. Ja, weil ja, diese Physiker und Mathematiker, das sind eine kleine Minderheit. Literaten sind auch keine Minderheit. Die Masse denkt psychologisch, soziologisch, politisch, geht zum Arzt, ja. Also. Das heißt, wo diese Interaktion Mensch-Wissenschaft passiert, ja? wo sozusagen die Gesellschaft, die Wissenschaft real definiert wird und beeinflusst wird, das ist auf dieser mittleren Ebene. Und deswegen sind auch Foucault'sche Analysen so eigentlich interessant, weil er diese mittlere Ebene besetzt, ja, die war eigentlich früher so ziemlich leer vom methodologischen Standpunkt gesehen. Da war lieber entweder Literaturtheorie gut methodologisch behandelt oder eben Literatur oder eben Physik und Mathematik, diese ganze Bereich lag etwas drauf. Also das war eine gute strategische Entscheidung, diesen Bereich zu besetzen. Und dann beginnt er nicht über diese Mentalitäten zu sprechen, was auch immer, diese große Dauer, das vergisst ja. Stattdessen, er beginnt über etwas zu denken und sprechen, was eigentlich so realistische klingt und was dann sich eingebürgert hat, ja, in der Wartediskurs. Das sind diese diskursive Formationen. Ja, das ist ein Term. Diskursives Feld und diskursive Formationen. Diskursive Formationen, das ist ein bisschen weniger als eine Wissenschaft, aber ein bisschen mehr als eine Theorie. Also Theorie kann man in einem Buch darstellen, Theorie kann man formulieren, das ist fast wie ein kultureller Gegenstand. Wissenschaft ist etwas, wovon wir letztendlich, wie Foucault sagt, eigentlich nicht wissen, was das sein sollte. Das heißt, wie können wir bestimmen, was die Wissenschaft ist? Ja? Durch das Subjekt der Wissenschaft? Kaum. Es gibt ja genug unterschiedliche Menschen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen. Es können die sein, es können jene sein. Subjekt ist kein Kriterium. Termini ändern sie ständig, ja? und so weiter. Und letztendlich der Gegenstand. Ich kann sagen, das Objekt der Wissenschaft, Körper, Mensch, Ökonomie und so weiter. Aber die ändern sich auch ständig. Ja? Was als Ökonomie war zu einer Zeit, das ist nicht Ökonomie zu einer anderen Zeit. Und es war so eine witzige Bemerkung bei ihm, dass Plato und Freud sagen beide, dass unsere Träume, unsere Begehren sozusagen, verwirklichen. Aber sozusagen, das sind die Meinungen, was ganz unterschiedlich ist. Das heißt, Objekte der Wissenschaft oder Objekte des Diskurses werden von diesem Diskurs im Grunde konstruiert, würde man heute sagen, oder konstituiert. Die sind nicht unabhängig, sodass wir sozusagen eine Wissenschaft, die sich dadurch konstituieren kann, dass sie sich auf ein fest definiertes Objekt bezieht. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite so etwas wie eine diskursive Einheit einer Wissenschaft haben. Auf der anderen Seite aber diese diskursive Einheit deckt nicht die ganze Wissenschaft, sondern es gibt andere Möglichkeiten, dieses Objekt zu konstituieren und darüber zu sprechen. Wir haben also mit Strategien zu tun und Optionen. Ja, ich frage, wir können dieses diskursive Feld wählen und oder ein anderes Feld wählen. Ja. Wir können diese diskursive Formation eintreten und die andere. Was ändert dabei? Dabei ändern sich vor allem die Kriterien, denen wir uns dabei unterwerfen. Das heißt, es ist fast ein bisschen wie Lungen, ja, aber nicht so dogmatisch wie Lungen. Das heißt, wenn man Ballet macht, ja, dann muss er, ich weiß nicht, hochspringen, aber er kann vielleicht als Pina Bausch sozusagen die ganze Zeit auf dem Boden liegen und sich ab und zu wälzen, ja, auf dem Boden. Es ist sozusagen eine andere diskursive Transformation. Ja? Das heißt, wenn in einer Transformation der Bessere ist, der dafür springt, auf der anderen diskursive Transformation ist derjenige besser, der länger auf der Boden ist. Ja? Und so ist es sozusagen überall. Ja? Das heißt, wenn wir in eine diskursive Formation eintreten, dann akzeptieren wir gewisse Kriterien, sind bereit, gewisse Kriterien zu akzeptieren, nach denen wir beurteilt werden. Wir folgen dann gewisse Regeln. Allerdings ist diese Entscheidung eine Option. Wir können so wählen oder so wählen. Wir sind sozusagen nicht dazu gezwungen. Allerdings haben wir so viele diskursive Formationen, so viele diskursive Felder, so viele Optionen, strategisch damit so umzugehen und so umzugehen. Es ist, und diese Aussage, das zeigt das absolut reaktionäre, sagen wir so, konservative bei Foucault. Das ist zutiefst konservativ reaktionäre Gedanke. Also, was ist das Allgemeinste, was über alle Felder insgesamt, alle diskursive Formationen zu sagen ist, dass sie zentral sind. Ja? Zentral. Das heißt, wir leben in einem grundsätzlichen Defizit der Sprache. Eigentlich können wir nicht viel sagen. Also wir können vielleicht mal wälzen und vielleicht mal springen, aber generell ist es nicht viel. Ja? Das heißt, man geht ins Ballett und im Grunde sieht entweder das eine oder das andere und das ist nicht viel. Oder man kann zum Beispiel zum Arzt gehen und man sagt, dass man, ich weiß nicht, sich beruhigen soll oder dass man sich operieren lassen soll, ja, so ungefähr. Das ist im Grunde zwei Aussagen, die zwei unterschiedliche Diskussionen und Praktiken bilden. Und es ist auch nicht viel, ja. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, wir leben in einem defizitären Leben. Das ist, warum ich sage, weil Reaktion und so weiter, weil wenn man die ganze Geschichte der Philosophie und des Denkens ansieht, es gibt immer zwei Arten von Philosophen. Einige sagen, wir haben alles im Überfluss, aber benutzen das nicht. Ja, das sind sozusagen die Progressiven. Und jetzt gehen wir weiter und machen wir mehr und so weiter. Ja. Deleuze heißt es. Und es gibt Autoren, die sagen, wir haben eigentlich wenig Ressourcen und wir müssen mit diesen wenig Ressourcen leben, ob mir das gefällt oder nicht. Und Foucault ist ja der Mensch der wenig Ressourcen. Ja. Die Sprache scheint sehr groß zu sein, aber hat wenig Ressourcen. Etwas was zu sagen, etwas Vernünftiges zu sagen. Etwas Vernünftiges zu sagen im Sinne, etwas zu sagen, was zu einer verständlichen, effektiv funktionierenden diskursiven Formation gehört. Ich kann sicherlich sehr viel sagen. Die Sprache gibt mir unzählige Möglichkeiten. Sätze zu bilden, Aussagen zu treffen, sich zu äußern, was auch. Unzählige Möglichkeiten, die entweder von Anfang an als phonetisch nicht richtig funktionieren. Ich sage zum Beispiel Trr, das ist eine Aussage, aber die wird nicht als Teil einer Diskussion und Formation gesehen, außer transnationalen Dichtung zum Beispiel. Oder ich kann auch vieles anderes sagen, was syntaktisch vielleicht gut aufgebaut ist, das nicht gut aufgebaut ist, das phonetisch gut aufgebaut ist, nicht aufgebaut ist, das semantisch vielleicht stimmt oder nicht. Also unglaubliche Masse des Sagbaren, ja, das was durch die Sprache überhaupt auf allen Ebenen zu bilden wäre. Von dieser unglaublichen Masse nur einige Aussagen, einige Sätze, einige Konstruktionen funktionieren als solche im Rahmen der Diskussion und Praktiken, gehören zu irgendeinem Diskussionsfeld. Das ist diese Begrenztheit der Ressourcen. Ja? Die Begrenztheit der Ressourcen, nicht der Sprache generell. Die Sprache generell hat riesige Ressourcen. Sondern, was fehlt, da sind die Ressourcen, oder was wenig da ist, da sind die Ressourcen des Anschlusses an eine effektiv funktionierende diskursive Formation. Und das ist für ihn im Grunde die Definition der Vernunft. Das ist das, was die Definition der Vernunft ersetzt. Ja? Ich bin dann akzeptiert, ich bin dann ein Bürger, ich bin dann ein Sprechender, ich bin dann ein Denkender und ich bin dann vernünftig, wenn ich fähig bin, meine Sätze, meine Aussagen so zu formulieren, dass sie sich anknüpfen an diese diskursive Formation. Das heißt, dass sie sich anknüpfen an gewisse Kriterien, nach denen sie beurteilt werden können, diskutiert werden können und. Treffe ich Aussagen oder bringe ich Sätze vor oder tue ich etwas, was diesen Anschluss nicht findet, ich stehe praktisch außerhalb der Vernunft, ich stehe außerhalb des Diskussionsfelds. Diese ganze Masse dessen, was nicht in die,